Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke, einen schönen guten Morgen. Nicole, du Verräter, mit diesem Slogan haben gestern Zehntausende Armenier gegen das Waffenstillstandsabkommen mit Aserbaidschan protestiert. Sie werfen ihrem Premier Nicole Pashinyan Kapitulation vor dem Nachbarland vor. Außerdem geht es bei uns nach Norwegen. Dort hat das Verfassungsgericht Ölbohrungen in der Arktis für legal erklärt. Wir sprechen darüber, welche Folgen das für die norwegische Wirtschaft und das fragile Ökosystem der Arktis hat. Und wir blicken nach Italien. Die Regierung zahlt dort Boni für bargeldloses Zahlen, um so die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Seit dem 9. November herrscht zwischen Armenien und Aserbaidschan ein, sagen wir, fragiler Frieden. Nach 6 Wochen Krieg um die Region Bergkarabach mit 5000 Toten haben beide Parteien einem Waffenstillstandsabkommen zugestimmt, vermittelt von Russlands Präsident Wladimir Putin. Das Abkommen sieht vor, dass beide Länder die Gebiete behalten dürfen, die sie zu dem Zeitpunkt, also 9. November, kontrolliert haben. Und da lag Aserbaidschan im Vorteil. Das Land hatte zu dem Zeitpunkt weite Teile der umkämpften Region erobert. Diese Tatsache, die sorgt in Armenien seit Wochen für massiven Protest. Fast täglich gehen die Leute auf die Straße, werfen die Regierung Kapitulation vor und sie fordern den Rücktritt des Premiers Nicole Pashinyan. Gestern war das öffentliche Leben in der Hauptstadt Jerewan komplett lahmgelegt. Sabine Adler berichtet.
Etliche Demonstranten haben die Nacht in einem Zeltlager auf dem Platz der Republik in Armeniens Hauptstadt Jerewan verbracht, wo gestern die größte Protestaktion seit dem Waffenstillstandsabkommen vom 10. November stattfand. Wir sind hier, weil der Premierminister Armeniens die nationalen Interessen dieses Landes verraten hat. Zunächst hätte er dafür sorgen können, dass der Krieg gar nicht erst beginnt. 6 wochenlange Kämpfe hatten mit der Rückeroberung von 120 Orten durch Aserbaidschan geendet. Ein großer Teil der Anfang der 1990er Jahre eroberten aserbaidschanischen Gebiete gingen verloren, was viele Armenier sehr schmerzt. Noch mehr, dass die Türkei Baku als Verbündete zur Seite stand. Sofort wurden Erinnerungen an den Genozid an den Armeniern Anfang des 20. Jahrhunderts wach. Zehntausende versammelten sich gestern im historischen Zentrum von Jerewan und sperrten Straßen. Mit mehrfachen Polizeiketten wurden die Regierungsgebäude, die Generalstaatsanwaltschaft sowie das Verteidigungs- und Außenministerium abgeriegelt. Polizeischutzschilde waren auch in die Fenster der unteren Etagen gestellt, um diese zu sichern. Die Menge hatte stundenlang zum Teil aufgebracht protestiert. Die Menschen skandierten Armenien ohne Pashinyan und Nicole G. Nicole Kabachan, Nicole Kabachan, Nicole Kabachan, Nicole Kabachan. Gemeint war Ministerpräsident Nicole Pashinyan. Der stellte auf seiner Facebook-Seite die Vermutung an, dass sich diejenigen jetzt zu Demonstrationen versammeln, die 2017 die Macht verloren hätten. Doch neben Anhängern unterschiedlicher Oppositionsparteien sind auch Ärzte auf die Straßen gegangen. Ein Krieg während der Corona-Pandemie war für das armenische Gesundheitssystem einfach zu viel. So mögen die Gründe unterschiedlich gewesen sein, doch die Forderung war die gleiche: Der Ministerpräsident solle zurücktreten. Wir bleiben so lange, bis diese Regierung weg ist. Anders geht es nicht. Die Beziehung zu Russland ist verdorben und die Beziehungen zur ganzen Welt sind zerstört. Der 2018 mit 70% der Stimmen gewählte Journalist Nicole Pashinyan hat einen großen Teil des Volkes gegen sich aufgebracht, als er mit Aserbaidschan das unter russischer Vermittlung ausgehandelte Waffenstillstandsabkommen unterzeichnete. Seine Gegner werfen ihm vor, die Enklave Bergkarabach nicht genügend verteidigt zu haben. Pashinyans Bestreben, angesichts von über 5000 Toten auf beiden Seiten das Blutvergießen zügig zu beenden, unterstützen sie in keiner Weise. Von der Rolle Russlands sind viele enttäuscht, denn Armenien, das Moskau als Schutzmacht versteht, bekam keinerlei Unterstützung während des Krieges. Das wegen seiner Gas- und Ölvorkommen finanzkräftige Aserbaidschan hat sich dagegen zuletzt auch mit dem Kauf moderner Waffen in Russland massiv aufgerüstet, während Armenien veraltete Systeme bekam. Auf der Jahrespressekonferenz vorige Woche in Moskau hat Präsident Putin die russische Perspektive erklärt. Russlands Position hat immer darin bestanden, dass Aserbaidschan alle besetzten Gebiete um Bergkarabach zurückbekommen, der Status von Bergkarabach aber unverändert beibehalten bleiben soll, bis man sich der Frage in Zukunft zuwenden kann. Aber es sollte immer die Verbindung zwischen Bergkarabach und Armenien gewährleistet werden. Dass Russland in Bergkarabach Friedenstruppen mit 2000 Soldaten stationiert hat, empfinden viele Demonstranten als weitere Demütigung. Hauptsächlich gilt der Ärger aber ihrer eigenen Regierung. Diese Politiker braucht keiner in Armenien, sagt ein Mann mit Pudelmütze. Die Opposition will ihre Proteste fortsetzen. Die nächste Demonstration ist heute, 16 Uhr Ortszeit.
Die Armenier fühlen sich durch das Waffenstillstandsabkommen mit Aserbaidschan übervorteilt. Sabine Adler berichtete über die Proteste gegen die Regierung, die heute wohl weitergehen. Norwegen gibt sich seit ein paar Jahren sehr grün, nachhaltig und klimafreundlich, wenn es um die CO2-Emissionen im Inland geht. Kein anderes Land in Europa hat einen so hohen Anteil an Elektroautos. Außerdem arbeitet man intensiv an der Lagerung von CO2 auf dem Meeresgrund. Das ist allerdings nur die eine Seite der Medaille, denn das Land verdient sein Geld nach wie vor allem mit dem Export von Öl und Gas. Ja, und um weiter zu fördern zu können, hatte der Staat 2016 zum ersten Mal nach 20 Jahren auch wieder Bohrungen in der Arktis genehmigt. Dagegen hatten Greenpeace und andere Umweltorganisationen geklagt und sich dabei auch auf die norwegische Verfassung berufen. Die spricht der Bevölkerung ein Recht auf eine gesunde Umwelt zu. Gestern hat das Verfassungsgericht final entschieden und die Bohrungen für rechtmäßig erklärt. Über die Entscheidung möchte ich mit unserem Reporter und Norwegen-Kenner Gunnar Köhne sprechen. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Köhne, was bedeutet die Entscheidung für Norwegens wichtigsten Exportsektor?
Nun, das bedeutet zunächst einmal, dass die großen Energieriesen, allen voran der staatliche Equinor-Konzern, früher hieß der Statoil, weiter bohren und auch fördern können im Nordpolarmeer. Fraglich bleibt allerdings, ob sich das auch wirtschaftlich lohnen wird. Denn wegen der Corona-Pandemie sind die Öl- und Gaspreise derzeit weltweit im Keller. Es gibt nur einen Preis von $40 pro Barrel zurzeit. Vor einem Jahr waren es immerhin noch $70. Die Nachfrage ist also drastisch zurückgegangen und es wurde auch teilweise überproduziert. Und das sind schlechte Nachrichten für Norwegen. Sie haben es erwähnt, die Hälfte aller Exporteinnahmen dieses Landes werden immer noch generiert aus der Öl- und Gasförderung.
Wer profitiert vor allem von diesen Bohrungen in der Barentssee?
Nun, zunächst einmal geht es um Erkundungen und Probebohrungen, ob es sich, wie gesagt, überhaupt lohnt, angesichts der harschen Wetterbedingungen im Nordpolarmeer und der hohen Infrastrukturkosten, die das bedeutet. Derzeit gibt es ja nur eine große Plattform, die überhaupt fördert in der Barentssee und die heißt Goliath. Die hat allerdings, so ist zu hören, mit vielen Problemen zu kämpfen und bleibt hinter den Erwartungen zurück. Profiteure sind ganz sicher aber die Nordnorweger, denn der dünn besiedelte Norden des Landes, der fühlte sich in den vergangenen Jahrzehnten immer benachteiligt, abgehängt von einem großen Öl- und Gasboom im Süden. Und da kann man jetzt beobachten, dass verschlafene Fischereiorte wie zum Beispiel Hammerfest einen riesen Aufschwung erleben, weil sie eben zur Basis für diese Explorationen geworden sind.
Ich habe es gerade schon gesagt, die Norweger geben sich immer sehr umweltfreundlich, klimafreundlich, zu Hause E-Auto fahren und dann aber fossile Brennstoffe aus der Arktis dann womöglich noch weiter zu exportieren. Wie passt das zusammen?
Ja, Das ist ein unauflösbarer Widerspruch der norwegischen Politik. Die Umweltschützer sagen, wir sind die größten oder einer der größten Dealer und predigen gleichzeitig Abstinenz. Das geht nicht. Wenn man norwegische Politiker auf diesen Widerspruch anspricht, dann verweisen die meistens auf die vorbildlichen Maßnahmen im eigenen Land. Also zum Beispiel auf die CO2-Steuer, die sie eingeführt haben, auf den massiven Ausbau erneuerbarer Energien, auf die Förderung von Technologien für die CO2-Speicherung und vieles anderen. Sie sagen also mit anderen Worten, ja, wir exportieren Öl und Gas, aber wir sind im eigenen Land vorbildlich sauber. Und zum Entsetzen der Umweltschützer hat das höchste Gericht gestern diese Argumentation übernommen, indem sie gesagt hat, das verfassungsmäßige Recht auf saubere Umwelt, das greife in diesem Fall nicht, da ja durch die Ölförderung Norweger nicht unmittelbar betroffen seien. Und das hat zu einigem Kopfschütteln geführt.
Wie wird denn diese Ölförderung in der Arktis gesehen, auch dieses Urteil gestern von den Bürgern?
Also das Thema Ölförderung ist kein großer Aufreger. Die Umweltorganisationen, die da geklagt haben, die würden nie eine Massendemonstration in Oslo auf die Beine stellen können für ein Ende der Öl- und Gasförderung, weil wohl, da so ist mein Eindruck, nur wenige der 4 Millionen Norweger bereit wären, von ihrem Wohlstand Abstriche zu machen, wenn das der Preis wäre für den Ausstieg aus der Öl- und Gasförderung. Denn alle wissen, irgendwann wird auch die letzte Ölquelle selbst in der Barentssee versiegt sein. Und bis dahin, so glaube ich, will man einfach in Norwegen so viel Geld wie möglich noch aus den Öleinnahmen in den sogenannten staatlichen Pensionsfonds aufhäufen, sodass man, wenn es einmal irgendwann vorbei ist mit der Öl- und Gasförderung, für viele, viele Generationen weiter gut leben kann. Schon jetzt hat der staatliche Pensionsfonds ja sagenhafte 900 Milliarden Euro aufgehäuft bei, wie gesagt, 4 Millionen Norwegern.
Das ist die Strategie für die Zeit nach dem Öl quasi.
Es gibt eigentlich keine richtige Strategie bislang. Das sagen jedenfalls Kritiker wie der ehemalige Außenminister Bart Eide, der immer wieder darauf drängt, dass man in Norwegen den Ausland auch etwas anderes einmal anbietet als Öl und Gas. Eide fordert zum Beispiel Investitionen in die Wasserstofftechnologie. Dafür wird ja viel saubere Energie benötigt und die hat Norwegen in Form von schier unendlichen Wasserkraftreserven. Aber Politiker wie Eide, so ist mein Eindruck, sind eher Rufer in der Wüste. Es gibt keine richtige staatliche Strategie für die Zeit nach Öl und Gas.
Norwegische Unternehmen dürfen in der Arktis nach Öl bohren. Welche Rolle das für das Ölbusiness hat und welche Strategie Norwegen eben nicht hat für die Zukunft, darüber habe ich mit unserem Reporter Gunnar Köhne gesprochen. Zwar zahlen seit Corona auch in Deutschland mehr und mehr Menschen selbst Kleinbeträge mit Karte, trotzdem erfreut sich hier das Bargeld nach wie vor großer Beliebtheit. Und ganz ähnlich sieht es in Italien auch. Auch hier bräuchte die Regierung es wohl gar nicht erst versuchen, das Bargeld abzuschaffen, um Geldwäsche und Steuerhinterziehung zu minimieren. Die Proteste wären auch da wohl vorprogrammiert. Statt also Bargeld abzuschaffen, macht es der italienische Staat den Bürgern finanziell schmackhaft, digital zu zahlen. Wer seit Anfang Dezember Karte oder zum Beispiel PayPal nutzt, bekommt 10% vom Staat zurück. Cashback also. Das Ganze könnte sich für den Fiskus sogar lohnen, denn jedes Jahr werden durch Schwarztransaktionen in Italien mindestens 100 Milliarden Euro Steuern hinterzogen. Kirstin Hausen berichtet.
Una bottiglietta d'acqua e un caffè.
2 bis 3 Espressi am Tag sind für die meisten Italiener Standard. Getrunken werden sie traditionell in der Lieblingsbar, nicht weit weg von Wohnung oder Büro. Bezahlt werden sie fast immer mit Münzen. Geringe Beträge zahlen die wenigsten mit Kreditkarte. Das soll nun anders werden. Die Regierung hat der grassierenden Steuerhinterziehung mal wieder den Kampf angesagt. Doch anders als ihre Vorgängerinnen setzt die Regierung Conte nicht nur auf Strafen und Sanktionen, sondern will erwünschtes Verhalten fördern. Mit Cashback-Zahlungen, die aus dem Investitionstopf für die Digitalisierung des Landes bereitgestellt werden. Zuckerbrot und Peitsche. Wobei das Zuckerbrot nur für die Konsumenten, nicht für die Dienstleister vorgesehen ist. Denn die stellen für den italienischen Fiskus nach wie vor zu wenige Zahlungsquittungen aus und bringen den Staat so um erhebliche Steuereinnahmen. In einem Bericht des Finanzministeriums werden in Italien jährlich mehr als 100 Milliarden Euro Steuern hinterzogen. Manchmal bekommt man eine Quittung, manchmal nicht. Ich habe keine Lust, deswegen zu streiten, sagt diese Frau mit einem Achselzucken. Es handelt sich doch nur um einen Kaffee, pflichtet ihr Sohn bei. Doch für den italienischen Staat geht es um viel mehr. Es geht darum, den Bürgerinnen und Bürgern die Liebe zum Bargeld auszutreiben, und zwar durch finanzielle Anreize. In der Testphase im Monat Dezember bekommt jeder, der 10 Einkäufe mit Kreditkarte tätigt, 10% der bezahlten Summe vom Staat ausgezahlt, maximal jedoch 150 Euro pro Person. Ausgeschlossen sind Online-Einkäufe, die sowieso mit Karte, PayPal oder per Banküberweisung bezahlt werden. Laut Regierung soll mit der Maßnahme auch der krisenbedingt eingebrochene Konsum wieder angekurbelt werden, vor allem bei den Einzelhändlern. Doch der Hauptgrund, da nehmen auch die Vertreter aus der Kreditkartenbranche, wie Paolo Bertoluzzo, kein Blatt vor den Mund, ist der Kampf gegen Schwarzgeld und Steuerhinterziehung. Wir haben bereits gesehen, dass sich das Verhalten der Steuerzahler mit solchen Anreizen beeinflussen lässt. Die vereinfachte Abzugsfähigkeit von elektronisch bezahlten Arzt- und Handwerkerrechnungen ist ein Beispiel dafür. Ich glaube, dass die Regierung mit dem Cashback-Programm einen Schritt in die richtige Richtung macht und das in einer schwierigen Phase für unsere Wirtschaft. Wer vom staatlichen Cashback-Programm profitieren will, muss sich dafür eine elektronische Identitätsnummer zulegen oder sich gleich in der staatlichen App IO registrieren. Und das ist nicht so einfach, erzählt der Blogger Andrea Galeazzi. Am Anfang lief es nicht, vielleicht auch, weil es einen Nachfrageboom gab. Ich muss das für meine Schwiegermutter einrichten, für meine Eltern. Und ehrlich gesagt habe ich eine etwas einfachere Lösung erwartet. Wir werden dadurch aber alle digitaler. Und die Warnung, dass wir so vom Staat ausspioniert werden, lasse ich nicht gelten. Sicher, wer was zu verbergen hat, wird nicht mitmachen. Aber genau darum geht es ja, die Schattenwirtschaft aufzuspüren. Erste Ergebnisse zur Teilnahme am landesweiten staatlichen Cashback-Programm sind Anfang 2021 zu erwarten. Dann ist die Testphase beendet und man muss in 6 Monaten mindestens 50 Mal mit Karte zahlen, um weiterhin 10% auf die Ausgaben vom Staat zu erhalten. Die Obergrenze des jährlichen Auszahlungsbetrags liegt bei 300 Euro. Mehr bekommen nur die 100.000 eifrigsten Kartennutzer. Für sie ist ein einmaliger Superbonus von 3.000 Euro vorgesehen. Überwiesen wird der dann Ende 2021 direkt aufs Bankkonto der Glücklichen. Cashless Italy eben.
Die italienische Regierung motiviert ihre Bürger, aufs Bargeld zu verzichten und gibt dafür ordentlich Geld aus, Kirstin Hausen berichtete. Und das war's von uns von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und schöne Feiertage. Thank you.